Naja, wer kennt das Trudom von euch? So Trudom, Menschenloch heißt das. Ja, ist auch so. Es ist wirklich ein Urlaubsort und das ist in der Normandie am Meer und mit einem Kumpel zusammen irgendwie war spontan ein bisschen frei. Gedacht, der Herbst, eine gute Jahreszeit, zelten zu gehen und mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Und dann haben wir uns angeguckt, wo ist das Wetter schön. Und das Wetter war in der Normandie, so am Meer, also wenn man ganz darüber fährt, eigentlich ganz cool. So 17 Grad und dann haben wir uns gedacht, ja, das machen wir einfach, fahren wir einfach los. Und dann habe ich so ein Bild gesehen von der Normandie, eben dieses. Und da ist so eine Höhle davor und dieses Trudom, also so heißt diese Formation da. Und gar nicht so weit weg, ich glaube 1000 Kilometer oder sowas von hier aus, nicht ganz. Und da meinte dann der Kollege, alles klar, da fahren wir hin. Und mehr Plan hatten wir eigentlich nicht, haben uns nur gedacht, ja, so bis Köln Autobahn und dann fahren wir Landstraße weiter. Und es war dann vorletzte Woche war das, ich glaube 7 Grad morgens, 6 Grad und es fing an zu regnen. Dann sagte er, ja, ich komme nicht zu dir, das ist mir ein zu langer Umweg, wir treffen uns Rasthof Remscheid und ja, alles klar. Und dann hat er aber doch vorher noch eine Nachricht geschickt, wird doch früher und dann hatte ich nicht mehr die Zeit, meinen Regenkombi, meine Regensachen anzuziehen. Also bin erstmal so schnell da runter, habe mir gedacht, komm, die paar Meter. Und dann war ich das erste Mal klitschnass, als ich am Rasthof Remscheid stand. Und dann Regenkombi angezogen, da könnt ihr mal das nächste Bild zeigen. Also das ist dann, wo wir hinterher gefahren sind, ja, da ungefähr, da wo dieser Strich links rüber ist, da ist diese Formation. Dann mal das nächste Bild. Genau, das ist am Rasthof Remscheid, da ist schon alles nass. Man sieht mich da schön vor dem Anhänger hinten im Spiegelbild stehen mit meiner Regenkombi, die ich da erst anhatte. Genau, kannst du mal ein Bild weitermachen? Das waren die Karren dann nachher, total dreckig. Also wir sind losgefahren und haben in Köln, glaube ich, schon in der Vollsperrung auf der Autobahn gestanden, also noch nicht mal 20 Minuten auf dem Bock. Und es war am Plästern, es goss in Strömen, oben in den Anzug rein und unten wieder raus. Und wir mussten da stehen, kam es nicht runter. Wir sind dann in dem Stau nach vorne gefahren, dann stand aber ganz vorne ein Polizeiauto, da haben uns nicht getraut, dran vorbeizufahren. Naja, irgendwann dann ab da Landstraße. Und dann hatten die schon in der Eifel und hinter in Belgien Ernte von Mais und, ich glaube, Rüben. Das heißt, die Straßen teilweise 3-4 Zentimeter Schlamm da drauf von den Traktoren und man konnte kaum fahren, breitbeinig. Und es schiffte und schiffte. Und meine Laune ging echt runter. Ich dachte, du Scheiße, ey, eine Woche Urlaub, du hast ein Zelt hinten drauf. Dann ist irgendwie mein Regenkombi, bei der ersten Tankpause habe ich das aber erst gemerkt, nach 200 Kilometern, irgendwie eine Falte und der war undicht. Dann ist alles in den Regenkombi reingelaufen und ein Regenkombi, der lässt das ja auch nicht wieder raus. Das heißt, ich habe wie in so einer riesen Pampers gesessen mit total kaltem Wasser. Und das war echt so, das ist am Rande und das bei 6 Grad, 7 Grad draußen echt ein Angang. Ne? Also dann denkt man sich, ach du Scheiße, das bringt alle gar nichts. Dann heute Abend im Zelt, irgendwo im dunklen Zelt aufbauen, bei strömenden Regen, nachts 5 Grad und morgens in die nassen Sachen wieder rein, um weiterzufahren. Also da ist die Fahrt wahrscheinlich nach 2 Tagen zu Ende und man kann sich irgendwie von jemandem abholen lassen. Naja, und dann kommt der Wendepunkt, weswegen ich eigentlich auf das Predigtthema gekommen bin. Wir haben dann irgendwann nochmal angehalten und dann sagte mein Kumpel zu mir, hör mal, das bringt nichts, wenn wir heute am Zelten gehen, lass uns irgendwie ein Motel auf dem Weg suchen. Wir fahren einfach mal weiter und gucken mal, wenn es dunkel wird, gucken wir, dass wir noch ein Motel kriegen, ein billiges irgendwie auf der Straße. Und ich war froh, dass er den Vorschlag machte. Wir haben uns dann darauf geeinigt, ja, machen wir, gucken nachher. War noch ein bisschen tricky, dann abends im Dunkeln irgendwie überhaupt noch was zu finden in der Nähe. War dann bei Charleroi. Bei Charleroi. Das hat in mir so einen Wendepunkt gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, wenn du 6 Stunden, 7 Stunden im Dauerregen, kletschnass, bei 5 Grad auf der Karre sitzt, ich untertreibe jetzt, also mit 7 Grad sind wir losgefahren, aber es wurde hinterher so kalt, dass du die Laune, deine Emotion, deine Konzentration, alles geht echt den Bach runter. Und dann habe ich gedacht, naja, nach dieser Entscheidung, in ein Motel zu gehen und nicht zu zelten, war das gleiche Wetter, die gleiche Temperatur, das gleiche Motorrad, die gleiche Strecke, die gleiche Entfernung. Und in mir sah es ganz anders aus. In mir war das war cool. Also klar, war immer noch kalt, aber irgendwie hat es dann wieder Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, naja, wenn das so auf einer bescheuerten Motorradurlaubstour, die ich jederzeit abbrechen kann oder mich mit dem Sprinter abholen lassen kann oder so, mir schon so geht, dass trotz der Umstände, die ich erlebe, dass es in mir ganz anders aussehen kann, so und so, dann muss das doch auch im echten Leben irgendwie funktionieren. Und Wolfgang hatte vor ein paar Wochen über Krisen gepredigt und wir hatten dann nochmal überlegt, was ist irgendwie dran. Und ich habe dann versucht, was zu finden, auch in der Bibel zu finden, was so ein Prinzip irgendwie für uns darstellt, wie andere Leute das gemacht haben. Und habe dann ganz viel gesehen von Menschen, wo Gott dann Wunder tut, die beten, aus ihrer aktuellen Situation rauszukommen. Und dann schreitet Gott ein. Und ich finde, wir erleben oft was, wo Gott nicht einschreitet, wo die Situation die gleiche bleibt. Und wir kämpfen und mühen uns da irgendwie durch und uns zieht das runter. Und ich will jetzt nicht irgendwie anfangen, darüber zu diskutieren oder habe kein fertiges Gottesbild oder Gotteskonzept, ob Gott uns absichtlich in solche Krisenmomente schickt, damit sich unsere Perspektive verändert oder ob er manchmal deswegen absichtlich kein Wunder tut, um unsere Situation zu ändern, damit es uns besser geht, das weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht, dass Gott uns absichtlich in Krisen schickt, aber ich glaube, dass wenn wir in Krisenzeiten an dem Vertrauen an Gott festhalten, dass Gott gut ist, dann, glaube ich, können wir daran richtig wachsen, in unserer Gottesbeziehung, in uns selbst und in unserer Perspektive. Auch wenn das unsere Situation aktuell nicht ändert. Und ich glaube, dass, also kannst du mal eben die anderen beiden Bilder danach zeigen, irgendwie, dann soll ja wenigstens eine kleine Auflösung sein. So sah es dann hinterher aus. Also links ist jetzt das Foto, was ich selber gemacht habe, von diesem Loch in dem Felsen. Und da sitzen wir dann abends am Strand am zweiten Tag, wirklich im Sand, ein Knaller, kann ich nur empfehlen. Okay, ich lese einfach mal den Psalm 23, das ist die nächste Folie, und zwar nur den Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Ich bin eigentlich irgendwie auch bei Hiob hängen geblieben. Total krasse Geschichte, aber auch irgendwie eine total fiese Geschichte. Ich habe versucht, irgendwie zu finden, wie hat der das gemacht oder was würde ich machen? Was ist irgendwie, ohne jetzt die Schuld bei Gott zu suchen, was ja auch prägnant ist für die Geschichte mit Hiob, wo es immer darum geht, die Freunde, die ihn anklagen, was habe ich falsch gemacht? Und ich will einfach Mut machen, sich heute mal damit auseinanderzusetzen, das Gute in der Krise zu sehen und Wege daraus zu zeigen. Also ich habe nur vier Sachen, das vierte hängt an dem dritten dran, eigentlich nur drei Sachen, die ich so dazu aufzeigen möchte. In einer Krisenzeit, ich sag mal Beispiel, abstürzendes Flugzeug, glaube ich, gibt es keinen Atheisten. Da ist jeder, der irgendwie mit Gott beschäftigt ist, mit dem Ende deines Lebens. Also wir merken an diesem vielleicht dummen Beispiel oder Extrembeispiel, dass uns, wenn unser Arsch auf Grundeis geht, dass es an das Existenzielle, dass es an etwas Tieferes drankommt, dass es unser, das, was wir bisher gedacht, erlebt, gefühlt haben, total ins Wanken und durcheinander bringt und irgendwie neu sortiert werden muss. Und das hat natürlich auch was von einem Entwicklungspotenzial, von einer Optionalität, dass irgendwie was anders gehen kann. Es geht auf jeden Fall nicht mehr so weiter, wie es war. Der erste Punkt, also ich noch mal im Einsatz dazu, also ich will jetzt nicht darüber oder ich kann nicht darüber sprechen, woher eine Krise kommt und wer sie verursacht hat und empfehle auch in einer Krisenzeit, wo wir sind, in der wir uns befinden, nicht die Schuld bei irgendjemandem, bei Gott in einem Vorwurf zu suchen oder bei anderen Menschen und vor allen Dingen auch nicht bei uns selbst, sondern ich glaube, dass es wichtiger ist, sich selbst anzuschauen mit dem, was diese Krise oder die Situation, in der wir leben, mit uns macht oder mit mir macht. Der erste Punkt ist aushalten, also die Spannung aushalten. So oder so, wie auf der Motorradtour, geht's weiter. Der nächste Tag kommt, ob ich im Zelt gepennt habe oder im Motel gepennt habe. Es geht ja irgendwie weiter. Also das, was wir gerade erleben, ist irgendwie unaufhaltsam. Und ich glaube, dass diese Vogel-Strauß-Perspektive, sich den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, naja, am nächsten Tag ist irgendwie alles vorbei oder irgendwie alles anders, die bringt uns nicht weiter. Oder das ist wie so eine Aufgabe. Wir kennen dieses Bild alle. Ich habe mich viel jetzt gedanklich damit beschäftigt die letzten Tage. Ich mache das auch manchmal, zum Beispiel vor einem Zahnarzttermin, dass ich mir sage, hör mal, in einer Stunde, dann sitzt du wieder hier im Auto und ist alles vorbei, egal was gerade passiert. Aber ich glaube, dass das irgendwie nicht richtig cool ist. Und Zahnarzttermin ist ja auch was anderes, ja. Also es sind ja Schmerzen. Ich glaube, in unserer Lebenssituation, wenn wir was in einer Krisenzeit, einer schweren Zeit, in einer, ja, wo es uns gerade nicht geil geht, wenn wir versuchen, diese Spannung auszuhalten, das bewusst wahrzunehmen, was uns gerade begegnet, dass es was Gutes hat. Ich glaube, dass wir eine Krise durchleben müssen. Stellt euch wie einen Weg vor, wie eine Schlucht. Ihr geht da durch und da drin ist die Krise. Es geht nicht, an der Seite hochzuklettern, es geht auch nicht drüber zu springen. Wir müssen das irgendwie durchleben. Ich glaube, dass es für manche Sachen sogar gar keine Abkürzung gibt. Ich glaube, Themen wie Trauer, einen Menschen zu verlieren, die brauchen Zeit. Und die brauchen auch das, an sich heranzulassen, zu realisieren, irgendwann vielleicht auch zu akzeptieren und eine Zeit lang damit zu gehen, zu durchleben. Und möchte Mut machen, diese Spannung auszuhalten. Wir wollen oft als Christen dieses so ein bisschen abkürzen. Ja, ich habe mit jemandem viel diskutiert, der in der gleichen Zeit wie wir unsere Tochter oder kurz davor, danach auch einen nahen Angehörigen verloren hat. Und ich habe gemerkt, dass diese Bewältigung dieser Lebenskrise sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich ist, das zu durchleben, das zu spüren. Egal, ob ich jetzt mit meinem Gott versuche, das unter die Füße zu kriegen oder die andere Person mit, ja, ohne Gott, die Gott einfach nicht kennt oder so, ja. So eine Krise hat eine mega Spannbreite. Also wenn ich gerade gesagt habe, es geht irgendwie anders weiter, dann kann das Rettung bedeuten, es kann aber genauso gut Untergang bedeuten. Es kann eine Höhe oder eine Tiefe bedeuten, die wir erleben oder die nachher rauskommt. Wenn wir zum Beispiel in einer Ehekrise sind, dann hinterfragt uns das als Ehepartner. Wenn wir Stress mit unseren Kindern in Erziehung haben und nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dann hinterfragt uns das als Papa oder Mama. Beruflich finde ich auch, wenn unser Job irgendwie, wenn wir da hinterfragt werden, das hinterfragt uns ja als Person mit unserem Wert. Was arbeiten wir? Was stellen wir da? Wer sind wir überhaupt? Und so, glaube ich, ist die Spanne total groß. Egal, was wir jetzt erleben. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Und ich möchte da wieder Mut machen, diese Spannung auszuhalten. Das so zu nehmen, wie es gerade in dem Moment sich für uns dann darstellt. Und ich glaube, das sehen wir in der Geschichte von Hiob. Der hat sich als allererstes an Gott gewandt. Der hat ihm sein Leid geklagt und hat ihm gesagt, wie er sich gerade fühlt und in welcher Situation er ist. Und ich glaube, das ist für uns auch total richtig, sich an Gott zu wenden, in der Zeit der Krise, wo es uns scheiße geht, und ihm das zu sagen, unser Leid zu klagen. Und ich glaube, auch einen guten Freund, Freundin, Seelsorger, jemand, der sich um unsere Seele sorgt, jemand, der sich das mit uns angucken kann, dem wir das öffnen können. Wir sind sowieso nicht alleine da. Die meisten Krisen, in denen wir stecken, würde ich sagen, hat wahrscheinlich schon 10.000 Leute vor uns oder parallel zu uns haben die auch. Den zweiten Punkt ist hingucken, mutig hingucken. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass es so, naja, Sachen gibt, die wie in der Ehekrise, dass ich als Ehepartner irgendwie mich hinterfragt fühle oder hinterfragt bin, dann ist das natürlich was, was man nicht so gerne macht und was irgendwie auch uncool ist, was schmerzhaft ist. Und ich möchte trotzdem einladen, den Mut aufzubringen, sich das anzugucken, weil es, glaube ich, weil ich weiß, dass es eine Besserung mit sich bringen kann, auch wenn die Option offen ist, auch wenn wir den Ausgang nicht kennen. Aber sich hinterfragen zu lassen und mutig hinzugucken, nicht wegzuschauen, ist ähnlich wie der erste Punkt, fast diese Vogel-Strauß-Perspektive, macht total Sinn. Was für mich zum Beispiel eine total schwere Krise bedeuten kann, muss für den einen oder anderen von euch noch nicht mal schlimm sein. Das kann was total lapidar sein. Und was für dich vielleicht eine total schwere Krise ist oder eine ausweglose Situation, kann für mich vielleicht was total Einfaches zu tragen sein. Und dann komme ich wieder zu dem Schluss, dass ich sage, okay, wenn vielleicht die gleiche Situation für den einen total schwer ist und für den anderen vielleicht gar nicht, dann dann ist da ja irgendwie was anderes hinter. Dann ist es ja nicht die Situation, die die eigentliche Krise darstellt, sondern das, was diese Situation mit mir macht. Und das war für mich irgendwie in der letzten Woche so ein Punkt, wo ich denke, aha, also es ist gar nicht unbedingt das, was ich gerade erlebe, was diese Krise ausmacht, sondern es ist irgendwie, keine Ahnung, das Leben, was es leider mit sich bringt, sondern das, was es mit mir macht, das, was in mir passiert, meine Emotionen, meine Gedanken, meine Handlungsunfähigkeit, meine Orientierungslosigkeit. Und das finde ich auch, naja, wenn ich als, komm mal zum Beispiel zurück in einer erzieherisch schwierigen Frage mit meinen Kindern, wo ich da weinend am sitze, weil ich nicht mehr weiter weiß oder so, oder wo wir uns als Paar dann schon anblöken, weil keiner mehr genau weiß, wie er das Kind irgendwie handeln kann oder so. Da ist doch klar, dass ich in meinen Wurzeln, in meinen Grundideen, erschüttert bin und nicht mehr weiß, wo es weitergeht, wo ich in eine Orientierungslosigkeit auch hinabfallen kann, dass ich für mich selber gar nicht mehr die nächsten Schritte richtig weiß. Ich glaube, dass es mutig hinzugucken bedeutet für mich mal zu gucken, was dahinter steckt. Was, wenn ich zum Beispiel unsere ist irgendwie blöd, das Beispiel zu nennen, aber manche Sachen, ich will ja keinen in die Pfanne hauen oder so, aber ja, es ist wie so eine Reflexion in dem Streit, in der Krise zu gucken, dass man es nicht weiß, habe ich selber angefangen, in ganz vielen Streitsituationen zu Hause, also in der Erziehung mit Kindern, mich selber zu hinterfragen, ja, warum ziehe ich das denn so mit einem eisernen Stiefel durch? Muss das eigentlich so sein? Woher habe ich das eigentlich? Also diesen tiefen Grund dahinter zu finden. Und das war echt bitter, wenn dir deine mittelalte, pubertierende Tochter sagt, Alter, das, was du da sagst, das geht gar nicht für mich und so. Und wenn man dann merkt, scheiße, die ist lang nicht so alt wie ich, die ist meine Tochter, aber sie hat recht. Ja, das, also das will ich als Gutes. Für mich gefühlt in der Situation, in der ich war, das war natürlich eine Krise, weil ich es nicht mehr zu handeln wusste. Aber sich von seiner Tochter das spiegeln zu lassen und den Mut aufzubringen, trotzdem mal hinzugucken, das zuzulassen und nicht eisern bei seinen Sachen zu bleiben, hat dazu geführt, dass sich unsere Beziehung verbessert hat. Das ist die andere Option dabei. Ich kann die Karre wirklich in den Dreck fahren, wenn ich nicht hingucke. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es besser wird und dass es anders wird. Also was löst diese Situation, in der ich lebe, die ich vielleicht als Krise bezeichnen würde, was löst diese Emotionen aus? Wovor habe ich Angst? Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was ist wirklich meine Angst dabei? Was stürzt mich in so schwere Gedanken und Gefühle? Was macht mich so handlungsunfähig, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig reagieren kann? Habe ich Zeit für eine kleine Geschichte? Ja, ne? Ja. Im Urlaub in der Schweiz, als Kind waren wir immer da bei meinem Onkel auf dem Bauernhof und da ist in der Nähe so ein Gebirgsfluss. Und der Fluss geht am Anfang durch so einen Tunnel durch, der ist stockduster. Da fließt auf der einen Seite das Wasser und man hört das richtig laut rauschen. Und rechts daneben ist so, würde ich sagen, 60, 70 Zentimeter breit, so gemauert. Manchmal mit Treppenstufen drin, weil der Tunnel ein starkes Gefälle hat. Wo man herlaufen kann. Und man kann natürlich links in diesen Fluss fallen, das ist so bestimmt einen Meter hoch, also wo dann das Wasser herfließt. Nach dem Auslauf vom Tunnel ist dann so, ich glaube, 10 Meter nix. Und danach ist ein Wasserfall, da geht's 15 Meter runter. Und mein Vater ist eigentlich jemand, der, wenn der sagt, wir machen das, und wir waren im Urlaub immer mit ganz vielen anderen Kindern unterwegs, dann nimmt er sie alle mit. Da ist auch nicht die große Frage, wer will oder wer hat Angst oder wer nicht, da müssen alle mit. Und genau. Und wir stehen dann vor diesem Tunnel, dann sagt er keine Taschenlampen dabei, dann sagt er, ja, wir nehmen uns alle an die Hand und wir gehen jetzt im Dunkeln diesen Weg neben dem Fluss da entlang. Und zu meiner Mutter sagt er, du stellst sie da hin mit ihrer Schwester, ihr passt auf, wenn ein Kind da reinfällt und rausrutscht, dann fangt ihr das auf, damit es nicht im Wasserfall runterfällt. Ohne Witz. Naja, und ich habe Schiss gehabt. Ich wäre so gerne in diesen Tunnel reingegangen und hätte das so gerne gemacht, aber mir war unwohl dabei und das war echt ein Angang. Ich als Junge mit 7 Schwestern, alle gehen da rein, die eine sogar jünger als ich und kennt nichts, den Papa an der Hand, eine ganz lange Kette und ich stehe da draußen mit meiner Mutter und meiner Tante. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie sie es angefühlt hat. Also es ist vielleicht keine Ahnung, wie gut die Geschichte passt, aber irgendwie kam die mir in den Sinn dabei, dass es sich lohnt, Mut zu haben, durch so einen Tunnel zu gehen, das auszuprobieren, hinzugucken, was ich noch nicht weiß, was mir Angst macht, was vielleicht auch fies ist. Ja, das ist kalt, den Tunnel, da muss man so gebückt laufen und so. Und ich weiß, wir sind in dem Urlaub, glaube ich, 2 oder 3 Mal da entlang gegangen. Und irgendwann beim 2. oder 3. Mal habe ich mich getraut und bin mitgegangen. Und ich war danach derjenige, der seine Kinder dazu gezwungen hat, damit durchzugehen ohne Taschenlampe, ein paar Jahre später. Genau. Also nochmal an der Stelle, Mut, sich selber anzugucken, seine Schattenseiten anzugucken, das, was wir eigentlich nicht so gerne wollen, sich hinterfragen zu lassen. In der Geschichte von Hiob finde ich es total krass, die Freunde machen ihm ja einen Vorwurf und sagen, Alter, du hast irgendwas doch in deinem Leben nicht richtig gemacht, dass Gott dich so bestraft. Seine Frau sagt ihm auch, sag dich los von Gott, dann hast du endlich Ruhe mit der Scheiße. Und er ist sich sicher, dass das, was er gerade erlebt, nichts damit zu tun hat mit dem, wie er gelebt hat. Ja, das ist ja genau diese Spannung. Also vorher sagt ja der Teufel, der bleibt eigentlich nur bei Gott, weil es dem so gut geht. Und deswegen passiert die Situation so, wie sie passiert ist, oder so, wie sie erzählt wird, dass er, bleibt er denn noch bei Gott, wenn er alles verliert? Und Hiob ist sich sicher, dass das, was er erlebt, nichts mit seinem Leben zu tun hat. Und trotzdem hinterfragt er sich und trotzdem sagt er Gott, und wenn es was gibt und selbst aus meiner Jugend, dann zeig mir das und ich will dafür gerade stehen. Ich weiß, vor dir kann keiner bestehen. Und das finde ich, also unvorstellbar, die Geschichte von Hiob, keine Frage, aber das finde ich schon total krass. Also ich möchte an dem zweiten Punkt sagen, also guckt mutig hin und wir können eigentlich auch nicht tiefer fallen als in Gottes Hände, ja, der uns erschaffen hat, der in uns lebt, der Schöpfer aller Dinge ist und der unsere Schattenseiten kennt. Wenn nicht der, wer dann? Der dritte Punkt, vorletzte Punkt, ist annehmen. Also den Ausgang annehmen. Ich weiß, das ist so vielleicht die etwas höhere Schule oder so. Ich erzähle auch gleich ein Beispiel dazu. Ich glaube, wenn wir in einer Krise ergebnisoffen Gott zutrauen oder wissen, dass Gott gut ist, dass es eh weitergeht, von vornherein ihm eine Akzeptanz entgegenzubringen, dass so wie es ausgeht, wie auch immer das sein mag, dass wir es annehmen wollen. Die Wortbedeutung Krise habe ich mal nachgeschlagen. Im Griechischen ist das so entlehnt an Scheidung, Entscheidung, Trennung. Das fand ich spektakulär spannend. Im Chinesischen ist es, glaube ich, sogar, müsste man Jüke mal fragen, sogar der gleiche Wortbedeutung zwischen Chance und Krise. Also der, genau, sogar gleich sehr ähnlich geschrieben. Und in der Medizin, der Daniel müsste das wissen, da bezeichnet man, glaube ich, Krise als den Zeitpunkt, wann ein Heilungsprozess zum Positiven anfängt oder wann es in diese fatale Schleife geht, die wo jemand unheilbar oder wo er immer kränker wird. Also diese Krise als die genau den Wendepunkt der Entscheidung. Und ja, ich merke an diesen Begriffen und wenn ich mal meine Lebenskrisen so im Kopf durchgehe oder die Situation, in der ich mich befinde, dann finde ich, ja, es ist total oft ein Wendepunkt. Also wo es in die eine oder in die andere Richtung oder vielleicht noch in ein paar mehr Richtungen gehen kann. Und das ist, wie ich vorhin schon sagte, das kann natürlich irgendwie einerseits eine Rettung bedeuten, das kann auch einen Untergang bedeuten. Es kann eine Höhe oder eine Tiefe bedeuten. Ich hatte vorhin schon mal, glaube ich, diese Begriffe gesagt. Ich dachte so an das Bild von einem Stau, auf den ich zulaufe. Also jetzt nicht die Vollsperrung von Köln vor 2 Wochen, aber ein Stau. Ich sehe das, der Stau kommt. Ich habe ja die Option, ich kann mich ärgern und kann mich da hinstellen und sagen, scheiße, jetzt stehe ich im Stau. Jetzt habe ich irgendwie 10 Kilometer lang Stop and Go. Ich verliere eine halbe Stunde. Ich kann aber auch einfach die nächste Abfahrt nehmen, weil ich sehe ja den Stau. Ich bin ja in der Situation, dass es schon langsamer geht. Und ich merke, dass ich oft, ja, ich rassel da rein, ich ärgere mich schwarz und ich habe diese Optionalität, diesen Wendepunkt, diese Entscheidungsmöglichkeit überhaupt nicht vor Augen, dass es ja auch anders gehen kann. Und klar, wollen wir das nicht, wir wollen solche Situationen, keiner will einen Stau, keiner will eine Lebenskrise, aber ich glaube, manchmal lernen wir einfach nicht anders, manchmal sehen wir manche Dinge nicht anders. Und ich glaube, dass deswegen gut ist, solche Situationen zu nutzen, sich das immer neu sortieren zu lassen, ohne das irgendwie geistlich abzuschmieren, zu sagen, ach, das ist jetzt gerade Anfechtung, irgendwie das passt gerade nicht oder das ist jetzt einfach schlecht oder ich bete das einfach irgendwie weg und Gott wird es schon irgendwie machen, sondern die beiden vorangegangenen Punkte irgendwie zu nehmen, dass ja, oder den Mut zu haben, dahin zu gucken und den Ausgang irgendwie auch in Gottes Hand zu legen. Eine Krise rüttelt uns total durch und ich muss das ja keinem sagen. Und da sortieren sich die Dinge so oder so neu. Und diese Chance zu sehen darin, wie sich die neu sortieren. Mir kam das Bild von der Lego-Woche, ja, wenn so ein Riesenturm, also wir haben ja den höchsten Turm gebaut, ne, Felix. Wenn der zusammenstürzt, dann ist natürlich erstmal scheiße, wenn der Turm da zusammenstürzt oder wenn er schon bröckelt oder so. Aber diese Möglichkeit zu haben, den anders zu bauen, vielleicht stabiler zu bauen, vielleicht bunter zu bauen, vielleicht noch andere Steine mit dazu zu nehmen, denen einen anderen Platz zu geben. Ich will jetzt auch nicht alles schön schwätzen, aber ich will irgendwie dafür werben oder das mal versuchen aufzuzeigen. Wenn wir aus der Situation sowieso, wenn wir sie sowieso durchleben müssen, dann ist es doch geil, wenn wir die Chance nutzen, das anders und neu aufzubauen und uns von Gott zeigen zu lassen, was an welchem Platz gehört. Ich glaube, dass er total großes Interesse hat, dass wir uns manchmal neu sortieren, dass wir unsere Persönlichkeit entfalten. Der hat da Bock drauf, dass es uns gut geht. Der findet Krisen doch genauso scheiße. Aber wenn da was bei rauskommt, dass wir uns manchmal neu erfinden oder mehr in die Bestimmung reinkommen, in das, was er vorbereitet hat, in das, was er für uns gedacht hat, dann geht's uns damit besser. Ja. Also vielleicht mal so zusammengefasst zu dem letzten Punkt des Ausgangsoffenen, dass wir Krisen wie so Wendepunkte oder wie so Wegweiser begrüßen können. So komisch, wie das klingt. Ja, bei Hiob total krass. Der Hiob sagt an einer Stelle ziemlich am Anfang, ich glaube schon im zweiten Kapitel, da sagt er, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Also da steht das Lob Gottes im Vordergrund, unabhängig davon, wie viel er hat oder ob er gerade gar nichts hat oder wie seine aktuelle Situation ist. Ich finde ja immer noch sehr krass die Geschichte oder diesen Hiob. Ich komme damit zum letzten Punkt. Ich glaube, für mich ist das der Schlüssel von oder eine Zusammenfassung von dem allen. Und ich will auch ein Beispiel von mir erzählen, von uns erzählen. Das heißt, den Frieden finden. Und ich glaube, das ist das Größte. In jeder schwierigen Lebenslage, in der wir sind. Klar ist es cool, wenn sich die Umstände auch mal zum Positiven wenden und ändern. Aber den Frieden dabei zu haben, egal wie wild es gerade aussieht, in mir oder um mich herum, das ist wirklich das Allergrößte. Und ich war als ich von der Frankreich-Tour wiederkam, habe ich irgendwie einen scheiß Tag gehabt und ich war dann am Montag im Auto und ich musste mich auch irgendwie wie ein bisschen neu sortieren. Ich habe ganz viel mit Jesus geredet, habe ihm gesagt, dass es mir gerade scheiße geht und ich merkte, wie Stück für Stück in mir einfach heller wurde, wie ich irgendwie, also es war nichts Spektakuläres, es ist nichts anders geworden, aber alleine in dieser Begegnung mit ihm ist für mich ein bisschen, ja nicht ein bisschen, da ist für mich der Tag, ab dann ging es wieder besser, dann ist es mir gut gegangen. Und da ist so ein Friede hat sich eingeschlichen, obwohl die Situation die gleiche ist, wie sie an dem Sonntag war, war ja am Montag und am Dienstag noch genauso und ist heute vielleicht auch noch ähnlich oder so. Ja. Also ich glaube, einen Frieden finden wir, indem wir alles in Gottes Hand legen. Auch diesen Punkt, den ich gerade gesagt habe, des Ausgangs offen anzunehmen, wie es weitergeht. Und in der Überzeugung festzuhalten, dass Gott gut ist. Wir haben, ich glaube, ich kenne die alle, Emily, und wir bei ihrer schweren Mehrfachbehinderung haben wir nie gewusst, was sie eigentlich für eine Krankheit hat. Und wir wurden mal zwischendurch gefragt, ist das nicht schrecklich, wenn man eigentlich nicht genau weiß, was die hat? Und ich habe dann so drüber nachgedacht, ja, eigentlich nicht, weil es war mal zwischendurch so Ideen vom SPZ, die uns gesagt haben, das könnte das oder das sein, da haben wir zu Hause gegoogelt und das war furchtbar, die Sachen, die Prognosen, die Therapiemöglichkeiten irgendwie zu lesen. Und als dann irgendwann klar wird, auch die Ärzte wissen nicht, was das ist, und wir hören auch auf, irgendwie danach zu suchen, weil es keine Veränderung mit sich bringt, haben wir das irgendwie an Gott abgegeben oder es wurde uns abgenommen. Ich kann auch nicht mal sagen, dass es jetzt so eine bewusste Entscheidung oder ein bewusster Schritt war. Aber das war so, man konnte sich in den Frieden an Gott anlehnen, zu sagen, er weiß es, auch wenn es kein anderer weiß, wie es ist, und ihnen das in seine Hände zu geben, egal wie die Situation ist. Und ihr wisst ja, dass die Situation, die ist ja auch nicht besser geworden, die ist schwieriger geworden und für uns echt, ja, also eine total heftige Situation. Aber diesen Frieden dabei, den möchte ich nicht missen in jeder Lebenslage, in jeder Lebenskrise, in der wir uns befinden. Genau, und deswegen habe ich vorhin nur den einen Teil vom Psalm 23 vorgelesen, weil der diese Schattenseite irgendwie so beschreibt und dass Gott trotzdem da ist und dass wir diesem Frieden nachjagen sollen, den irgendwie zu erreichen und in den ganz schwierigen Zeiten unseres Lebens daran festzuhalten, dass Gott gut ist und dass wir uns ganz in seine Arme legen, egal wie unsere aktuelle Situation weitergeht oder ausgeht. Ja, vielleicht könnt ihr schon mal nach vorne kommen, schon mal die Gitarren wieder schwingen. Vielleicht noch einen Nachsatz dazu. Ich habe einen schlauen Satz gelesen, in Krisen unverletzt in meiner Gottesbeziehung zu bleiben. Dass das so ein, wie so eine große Anbetung Gott gegenüber ist. Der ist bei mir so hängen geblieben. Da habe ich gedacht, ja, selbst wenn alles kaputt geht, selbst wenn wir überall verkacken, selbst wenn wir das eine oder andere nicht angucken können, nicht aushalten können, aber in dieser Begegnung mit Gott zu bleiben, dass da nichts kaputt geht, dass Gott uns liebt, dass Gott gut ist, dass wir mit allem zu ihm kommen können, dass wir nicht nirgendwo alleine durchgehen müssen, selbst wenn wir ihn nicht spüren, da will ich ein Augenmerk drauf setzen. Und ich glaube, dass sich dadurch der, oder bin mir ziemlich sicher, dass sich dadurch der Friede einschleicht, auch wenn es Zeit braucht und ja. Ich würde den Psalm 23 gerne nochmal komplett lesen. Und dann hören wir den sogar in Englisch. Das passt. Ich lese den aus der NGÜ. Ja. Wir haben den da, glaube ich, auch als Vor-, ach, da ist er schon, guck mal. Ich wollte eigentlich was Fröhliches und Mutmachendes sagen und vielleicht ist das Thema irgendwie grundsätzlich schwer, aber hey, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, davon reden wir hier. Lass uns danach ausstrecken und nicht unseren Fokus auf unsere Krise, Lebenskrise setzen. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Amen.